Willi, hallo nach Shanghai. Du bist Bewährungs- und Sakina-Experte und deswegen habe ich ein paar Fragen an dich. Dann legen wir los, oder? Erste Frage. Temu, Shein, AliExpress, das sind Beispiele für chinesische Unternehmen, die in Europa mit aggressiven Marketingstrategien auffallen, um zunächst einmal einfach nur Marktanteile zu generieren. Um Gewinne geht es ihnen dabei erstmal gar nicht. Siehst du ja auch Parallelen zur Automobilbranche?
Ja und nein. Ja, weil Marketing und Rabattschlachten die Dinge sind, die gerade in China passieren. Nein, weil Europa das noch nicht der Fall ist. Machen wir erstmal den China-Teil. Also das Jahr 23 war dominiert von Rabattschlachten, Discounts, wie man es auch nennen mag. Ne? Inzwischen ist die Baseline von Preisen so weit nach unten verschoben, dass Premium-Fahrzeuge bereits seit ca. 200.000 RMB beginnen. Beispielsweise Xiaomi SU7. Startet bei 210.000 RMB, das sind umgerechnet 27.000, 28.000 Euro. Oder Teslas Model 3 startet bei 210.000, 220.000 RMB, ähnliche Preisregion. Somit sind die Preise wirklich im Keller. Inzwischen gibt es sogar BYDs, Pierre wohlgemerkt, die bei 10.000 Euro, umgerechnet 10.000 Euro starten. Warum ist es so? Ja, vor ein paar Jahren hat Tesla bei Model 3 angefangen, sukzessiv den Preis rauszunehmen. Inzwischen kostet es 30% weniger, als es gestartet ist. Und in letzter Zeit wird das Ganze dominiert von BYD, die jetzt schon viel verkaufen, gleichzeitig noch mehr Marktanteile durch diese Preissenkung gewinnen wollen. Das heißt, in China findet eine sehr starke Kostensenkung und Rabattschlacht statt. Gleichzeitig sind die Fahrzeuge vorausgestattet mit Tech, da kommen wir noch gleich drauf. Der Punkt ist aber, neben diese reinen Rabattschlachten ist Marketing sehr wichtig. Wie ihr wisst, Influencer kennen wir alle. In China reden wir immer von KOLs, also Key Opinion Leaders. Das sind dann ja, semi-professionelle oder halb- oder professionelle Influencer, die für mehr oder weniger Geld bestimmte Aktivitäten für OEMs tun. Ne? Dann gibt es Key Opinion Customers. Ne? Das sind einfach Kunden, die so sehr begeistert sind von ihrer Marke oder von dem Fahrzeug oder was auch immer, dass sie als Ambassador, Botschafter, ja, oder Fans auftreten. Das Ganze wurde natürlich von beispielsweise NIO an die Spitze geführt, wo auch KOCs beispielsweise auf Automessen ihre Zeit damit verbringen, ja, Messebesuche das Fahrzeug zu erklären. Und inzwischen gibt es eine neue Entwicklung im Bereich Marketing, das ist das Thema KOB, also Key Opinion Bosses. Klar kennen wir bereits die Key Opinion Bosses, ne? Das ist William Lee, das ist natürlich auch Steve Jobs und Elon Musk und aktuell der Mr. Leidring, der CEO und Founder von Xiaomi. Was machen Key Opinion Bosses? Das ist so eine Art Interaktion mit Kunden, Fans, Interessierte, wer auch immer, auf verschiedenen Social Media und auch in der Physical World. Beispielsweise postet Leidring Videos davon, wie er im Straßenverkehr den SU7 Test drivet. Bekommt sehr viele Views, absoluter Hit. So, die neuen Spieler machen das natürlich wirklich heftig, ne? Sei es jetzt der William Lee oder der Xiaopeng, die machen wirklich sehr, sehr viel Key Opinion Boss Aktivitäten auf Social Media. Auch die klassischen Hersteller machen das. Zum Beispiel der Mr. Wei, der CEO und Founder von Great Wall, der ist inzwischen auch da tätig. Der hat es angefangen, vor kurzem zu posten, wie er beispielsweise den Xiaomi SU7 fährt oder von seinem Hobby, dem Motorradfahren. Und auch diese Aktivitäten bekommen wirklich eine hohe Menge von Zuschauern. Also wir sind ja in China, wir reden von Millionen. Also absolut ja, Marketing steht in China absolut im Vordergrund, aber sehr stark personenbezogen und nicht mehr dieses klassische Fernsehen, ne, oder irgendwelche Co-Branding. Sehr stark personenbezogen und sehr stark ja, CEOs und Founder bezogen. Und das hat anscheinend Erfolg, zumindest auf der Funnel-Seite. Wie sich das beispielsweise bei einem Great Wall sich in Sales niederschlägt, das werden wir noch sehen.
Es bleibt also spannend. In China sehen wir absolute Kampfpreise für Premium-Modelle. In Deutschland orientieren sich die Chinesen aber preislich eher an den Wettbewerbern. Jetzt würde ich gerne wissen, wollen die chinesischen Hersteller in Europa also überhaupt mit Niedrigpreisen antreten?
Sehr gute Frage. Wie ich schon vorhin eingangs erwähnt habe, Rabatt starten an jeder Ecke. Es vergeht keine Woche, wo nicht wieder OEM einen neuen Discount ankündigt oder eine neue Preissenkung. Ich meine, NIO hat auch schon eine neue Marke angekündigt, beziehungsweise rollt gerade eine neue Marke aus, Le Dao, richtig? Sie startet genau da, wo der Xiaomi SU7 startet, nämlich bei 210.000 RMB, 200.000 RMB und ist sozusagen ein Fahrzeug für den Massenmarkt. Hier sieht man, der chinesische Kunde will Produktsubstanz, aber für wenig Geld. So, in Europa bzw. in Deutschland ist das Ganze ein bisschen anders. Ja? Die Fahrzeuge in Deutschland und Europa kosten teilweise fast doppelt so viel wie in China. Also Beispiele sind NIOs ET7, auch die ganze Great Wall-Reihe und diverse BYD-Modelle. Da gibt es zwei Gründe hierfür. Grund Nummer eins ist, glaube ich, Ihnen klar. Die Fahrzeuge müssen für Europa, Deutschland freigefahren werden. Da gibt es sehr hohe gesetzliche Auflagen. Dann kommen Logistikkosten etc. 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 Das heißt, das Fahrzeug per se wird einfach teurer. Der Grund Nummer zwei ist aber ein interessanter Grund. Grund Nummer zwei ist, chinesische OEMs wollen in Europa mehr Geld verdienen. Also wie ich schon vorhin erwähnt habe, der chinesische Markt befindet sich ja preislich in einer Abwärtsstrudel. Es geht nur runter. Gleichzeitig muss immer mehr Produkt rein, beziehungsweise Tech rein, wodurch natürlich die Marge schrumpft und eigentlich verdienen auch die wenigsten Geld, mit Ausnahme von BYD und Li Auto. In Europa ist der Approach sozusagen anders. Der chinesische OEM ist der Meinung, der europäische Kunde ist noch bereit, für Fahrzeug zu zahlen. Die glauben, der europäische Kunde wird nicht nur 25.000 Euro für ein Premiumfahrzeug sein, sondern substanziell mehr für ein EV, wodurch auch die Preise entsprechend so gelegt sind, wie sie gelegt sind. Und sie wissen auch aus der Vergangenheit, so aus Beispielen wie Landwind, sobald der Preis einmal zu tief ist, kommt das eigentlich nicht so gut an. Das heißt, sie wollen sich einmal mehr Marge schaffen, gleichzeitig mit dem Preis sich auch anders definieren. Das ist halt nicht mehr alles günstiges Zeug aus China, sondern wirklich wertig und das hat seine Preise. Der Punkt hier ist aber, lässt sich das auf Dauer durchsetzen? Ja. Und da haben wir gewisse Zweifel. Chinesische Marken sind wirklich neu in Deutschland oder in Europa. Mit der Ausnahme von MG, ja, die britische Wurzel hat, haben chinesische Marken keine Historie. Und es ist sehr schwer, binnen kurzer Zeit ein Retail-Netzwerk aufzubauen und dann Kunden zu gewinnen, also für jede Menge Kunden zu gewinnen. Chinesische Produkte, auch wenn da viel Tech drin ist, werden immer noch als günstig angesehen, beziehungsweise punkten dadurch, dass sie günstig sind. Ja, oder vergleichsweise günstig, nenne ich mal, wenn sie gut ausgestattet sind. Deshalb hat auch BYD bereits angefangen, selber an der Preisschraube zu drehen und Preise rauszunehmen. Und das ist, glaube ich, ein Trend, der aus unserer Meinung nach sich fortsetzen wird. Chinesische OEMs kommen mit hohen Ambitionen nach Europa, wollen gute Zahlen erzielen, wollen hohe Margen erzielen, ist aber, glaube ich, aufgrund der nicht vorhandenen Heritage, ne, eher schwierig. Und dementsprechend glauben wir, dass an der Preisschraube auch dann gedreht wird.
Okay, danke. Alle zwei, drei Jahre ein neues Gerät, das nennt man das Smartphone-Prinzip. Ich würde gerne wissen, können wir diese Entwicklung angesichts von ständig neuen Innovationen im Infotainment und im Digitalbereich auch bald bei Autos erwarten?
Sehr gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir sie nicht erwarten, sondern wir sind schon mittendrin. Ja. Klassische Automobil-Lifecycle, wir reden ja von 7, 8 Jahre, ne? Von SOP bis End of Life. Und irgendwann mittendrin gibt es ein größeres Update, so ein Facelift. Ne? Und dann gibt es jährlich kleinere Updates, um gesetzliche Formalitäten zu gesetzliche Vorgaben zu erfüllen etc. Und kleinere Optimierung. Das gilt in China aktuell nicht. Also es ist nicht so, dass dann alle 7, 8 Jahre ein neues Auto kommt, sondern alle 3, 4 Jahre gibt es ein neues Auto. Oder 2, 3 Jahre inzwischen. Und auch die Updates jährlich sind auch nicht mehr gering, wo man es nur an wirklich Kleinigkeiten, Details erkennt, sondern das sind wirklich signifikante Updates, die dann passieren. Und es entstehen auch, by the way, ständig neue Marken, die der OEM rauspumpt. Also dieses klassische, ich habe 7, 8 Jahre für Lifecycle, 3, 4 Jahre für ein größeres Update, 1 Jahr für ein kleines Update, die gelten in China nicht mehr. Es wird ständig Updates fahren, es gehen immer neue Innovationsfahrzeuge rein, ja, völlig losgelöst von diesen Zeiten, von denen wir kennen. Also ich möchte mal ein Beispiel nennen, das ist eigentlich ein total interessantes Beispiel, das Thema LiDAR. Also wenn man in China ist, sieht man inzwischen, dass sehr viele Fahrzeuge, die vorne beim vorderen Spiegel, vorne so oben so ein Knubbel, so ein Bobbel, wie man das auch nennen mag, drauf haben. Das ist sozusagen der LiDAR-Sensor. So. Vor ein paar Jahren, ich glaube 3 Jahren, war der Xiaopeng der erste, der LiDAR serienmäßig eingeführt hat. Inzwischen haben das Nio, Aito, Avatar sogar 3, Luxeed, also basically die komplette Huawei-Truppe. Xiaomi hat es auch. Inzwischen ist leider nach Einführung von 3er sehr, sehr weit verbreitet. Ja. Und das zeigt einfach diese Innovationsgeschwindigkeit. Sobald eine Marke oder ein Spieler ein Produkt bringt, was zu einem Wettbewerbsvorteil bringt, da komme ich nochmal gleich drauf, was Wettbewerbsvorteil heißt, ziehen viele andere nach. Was ist an der Stelle Wettbewerbsvorteil? Wettbewerbsvorteil heißt eigentlich mehr Tech, und zwar erlebbar, messbar. Wir reden hier auch immer von Tech Overload und KPI Race, beispielsweise Reichweiten, immer höhere Reichweite, immer schnellere Ladezeiten, immer mehr Sensoren rein. Und das ist wichtig. Und dieser KPI Race im Tech-Bereich dominiert den Markt, und das ist auch der Grund, warum Innovationszyklen so kurz sind und ständig neue Dinge sich im Fahrzeug wiederpumpen. Und by the way, wir reden hier nicht nur von AD, ADAS und irgendwelche Bildschirmspielereien, sondern wir reden auch von Dingen, die direkt ins Fahrzeugcharakteristikum selbst eingreifen. Als Beispiel Zero-Gravity-Sitze, um beispielsweise Komfort zu erhöhen, CDC, ne, also für ein Chassis, damit es besser gedämpft wird, und interessanterweise, der SAIC AM hat jetzt eingeführt, Rear-Wheel-Steering. So, das sind Dinge, die unserer Meinung nach sehr schnell Verbreitung finden werden bei den chinesischen Spielern. Also heißt jetzt Summe, immer mehr Funktion, immer mehr Features bei immer weniger Geld.
Dann bleiben wir doch mal bei den technischen Features. Die chinesischen Autobauer setzen da ja stark drauf und eben auch aber zum Beispiel auch mehr Service und Bequemlichkeit. Was genau unterscheidet chinesische von europäischen Kunden? Und vielleicht noch gleich eine Frage hinterher. Wie hat sich die Kaufentscheidung von Kunden verändert? Also was ist heute Premium?
Wirklich sehr interessante Fragen. Lass mich mit der ersten Frage beginnen. Wie unterscheiden sich chinesische von europäischen Kunden? Also, natürlich muss ich jetzt verallgemeinern. Es gibt nicht nur den einen chinesischen Kunden. Ne? Ich muss jetzt versuchen, alles über den Kamm zu scheren. Der Punkt ist, der chinesische Kunde, also wenn es den gibt, again, ich versuche hier zu generalisieren, ist rationaler als der deutsche Kunde. Der chinesische Kunde ist bereit, für Autos Geld auszugeben, aber nur für Dinge, die sichtbar und erlebbar sind. Und weniger für Dinge, die natürlich nicht sichtbar oder erlebbar sind. Das heißt was? Der chinesische Kunde legt Wert auf Marke, aber genauso legt der chinesische Kunde Wert auf Produktsubstanz. Und wie ich schon vorhin sehr, sehr, sehr ausführlich ausgeführt habe, Innovation und technischen Fortschritt. So. Wir wissen ja, der chinesische Kunde ist bezüglich Marke schon nie loyal gewesen. Ne? Die Markenloyalität war schon nicht so höher. Aber in Zeiten von Connected Vehicles, von Smart EVs, ist dieser Punkt noch deutlicher als vorher zu spüren. Ja. Wir haben eine Studie durchgeführt, natürlich auf Premium, bezogen auf Premium-Kunden, mit ca. 1050 Probanden, wo wir gefragt haben, was seht ihr als Premium? Wie würde ich entscheiden beim Kauf des Premiums? Und ähnliche Fragestellungen haben wir auch schon in Studien früher durchgeführt, vor, sage ich mal, in der größeren breiten Masse, 4.000, 5.000 Leuten bezüglich dem Volumina-Segment. Und die Antworten sind immer sehr ähnlich. Ja? Den Stellenwert der Marke tritt immer weniger in den Hintergrund. Innovation, erlebbare Innovation, Produktsubstanz tritt immer mehr in den Vordergrund. Und Innovation, Produktsubstanz lässt sich eigentlich relativ schnell eingrenzen. Das ist natürlich Smart Cockpit. Ne? Wir reden hier vom Bildschirm, Anzahl der Bildschirme, wie groß die sind, ob sie drehbar sind, etc. Oder sogar Projektionsleinwände wie bei Aito M9 von Huawei. Und wir reden von AD-ADAS-Funktionen. Ja, LiDAR, Millimeter-Wave-Radars, hochauflösende Kameras, eine Vielanzahl von Sensoren, aber auch Hardware, ne, wie Rechenleistung, die ja in TOPS gemessen wird. Davon kann man halten, was man will. Qualcomm-Chips, Nvidia-Chips, etc., etc. Und das sind Dinge, und dann natürlich auch Funktionen wie NOA, also Navigation und Autopilot, NGP, Navigation Guided Pilot, etc. Das sind Dinge, die der Kunde als erlebbar wahrgenommen wird, als sichtbar, und dafür ist der Kunde bereit, Geld auszugeben. Ja? Und weniger für Marke, das sage ich mal etwas Abstraktes. Gleichzeitig ist auch so, der chinesische Kunde hat einen besonderen, sage ich mal, sehr besonderen Charakteristik, das wir in Deutschland eher wahrscheinlich anders sehen. Und zwar, der chinesische Kunde erwartet grundsätzlich in EVs ein völlig anderes Auto. Interieur und Funktion habe ich schon gemeint. Ne? Man erwartet Cockpit, man erwartet Smart Cockpit, man erwartet ADAS-Funktionen, man erwartet NGP etc. etc. Aber der Kunde erwartet auch im Exterieur ein ganz anderes Aussehen. Die wollen nicht mehr Kühlergrill und große Leuchten, sondern die wollen einfach was anderes. Und das ist auch der Grund, by the way, warum chinesische OEMs so anders aussehen. Ja, zum Beispiel mit ihrer Linie, also das sieht man bei Li-Auto insbesondere sehr deutlich, diese Frontleuchten, die nur eine Linie ist, oder die Heckleuchten, die auch nur eine Linie ist, dann leider obendrauf, ne, also dieser Bobble, dieser Knubbel ist wirklich sehr, sehr deutlich, oder auch bei NIO neben den Leitern, nehmen dann noch zwei hochauflösende Kameras, oder auch bei Hi-Fi kann man nach hinten statt ein Spiegel hinten, also ein exteriöres Design, das wirklich, wirklich anders ist. Und das ist das Faszinierende. Der chinesische Kunde möchte anders, möchte, dass die EVs anders ausschauen. Und das ist auch der Grund, warum die EVs so anders sehen als die ICs. Und das ist, by the way, auch der gleiche Grund, warum EV untereinander alle wieder so gleich ausschauen. Ja? Die Erwartungshaltung an das Aussehen eines EVs hat sich inzwischen schon eingependelt. Da gibt es eine Standardvorgabe, wie ein EV aussehen sollte, und daran orientieren sich gerade alle. Das erklärt die Homogenität, warum die chinesischen Fahrzeuge alle so ähnlich sind und so anders. Somit ist sozusagen die Idee, meine EVs dürfen nicht zu weit weg von meiner ICEs sein, weil sonst vergraue ich meine ICE-Kunde. Das gilt in China bei den chinesischen Kunden grundsätzlich nicht. Ja. So, bei den Premium-Kunden kommt noch dazu, der Premium-Kunde will natürlich diese ganzen Tech-Sachen haben und gleichzeitig möchte er auf keinen Premium-Feature verzichten. Das heißt, das Auto muss weiterhin komfortabel sein, es muss Sicherheit bieten, es muss auch im Handling gut sein. Und das führt zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt greifen auch chinesische Hersteller in die Fahrzeugcharakteristik rein, Zero-Gravity-Sitze, ins Fahrwerk, Rear-Wheel-Steering etc. 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 Heißt in Summe, Premium ist Marke zu einem gewissen Grad, plus viel, viel Tech über das ganze Fahrzeug verteilt. Heißt natürlich auch für alle Hersteller unheimlichen Kostendruck. Ja, ich muss sehr, sehr viel Dinge ins Auto pumpen. Und gleichzeitig gilt auch noch, was ich anfangs erwähnt habe, die Preise gehen nach unten. Das heißt, auch wenn da viel ist im Auto, heißt noch lange nicht, dass der chinesische Kunde dafür zu viel Geld zahlen möchte. Ein Paradoxon, aber in China gehen mehr Tech und weniger Preise wirklich Hand in Hand. Und zwar durch alle Segmente hinweg.
Vielen Dank. Dann habe ich noch eine letzte Frage vielleicht. In China gibt es aktuell eine Renaissance des Hybrid-Plugins. Siehst du hier auch eine Prognose für Europa? Und worauf sollen sich unsere deutschen Hersteller eventuell einstellen?
In China gibt es eigentlich keinen wirklichen Renaissance von Plug-PHEVs. Ja? Außer man sagt ja, BYD verkauft sich stark und die haben viel PHEV in der Line. I got it. Der Punkt ist aber, wir reden hier von E-Racks. Wir haben hier beispielsweise Li-Auto, verkauft sich wirklich sehr, sehr gut. Aber die haben ja hier E-Racks. Das sind alles Range Extender. Der L6, der L7, der L8, das sind alles Range Extender. Mega ist ein BEV, aber sind alles Range Extender. Warum ist in China Range Extender so beliebt? Ganz einfach, weil es gibt immer noch Reichweitenangst. Ja. Klar, Chinesen fahren jetzt nicht irgendwie 100 Kilometer jeden Tag, sondern ja, in der Stadt fahren sie wahrscheinlich ein paar Kilometer und bleiben eher die ganze Zeit im Stau stecken. Aber die Reichweitenangst herrscht trotzdem. Wenn ich einfach mal nicht chargen kann, wenn ich zum Beispiel über chinesisches Neujahr, über Frühlingsfest 100 Kilometer nach Hause fahren muss und nicht chargen kann, was passiert dann? Ich meine, China hat ein wirklich sehr, sehr großes Charging-Netzwerk, aber es gibt auch viele Gegenden, die leider nicht so gut abgedeckt sind. Und der E-Rack sticht genau da rein. Ne? Und sagt dann, ja, ich bin E-Auto, das heißt, ich bin gut für die Umwelt. Und teilweise gibt es manche Städten sogar, bekommen sogar Plaketten drauf, also die grüne EV-Plakette. Und gleichzeitig beseitigen sie Reichweitenangst mittels ihrem Range Extenders. So, das ist eigentlich das, was in China gerade beliebt ist, E-Racks. Ja. Und gleichzeitig möchte ich noch eine Sache sagen. China ist einer, der hat kein Verbrennerverbot. Ja. Es gibt in China nur eine Provinz, das ist die Provinz Hainan, die ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube 2030, Verbrenner verbietet. Das hat aber den folgenden Grund, weil Hainan auf der einen Seite ja eine Freihandelszone wird und gleichzeitig, wenn man jeweils schon mal da war, wirklich eine sehr schöne Umwelt hat. Und man möchte dort die dortige Fauna Flora schützen. So, aber abgesehen von der Insel Hainan gibt es keinen Ort in China, der wirklich ein IC-Verbot hat. Natürlich gibt es hier die verschiedensten operativen Methoden über Plaketten, Lotterien und so weiter, um IC zu begrenzen. Aber Fakt ist, ICs werden nicht verboten. Warum? Weil China ein sehr vielfältiges Land ist. Es ist sehr divers. Es wird auch in X Jahren Menschen geben, die IC fahren wollen, weil sie irgendwie eine gewisse BEV-Skepsis haben. Es wird aber auch in 4 Jahren Leute geben, die irgendwie PHEV fahren wollen oder E-Rex fahren wollen. Das heißt, die Landschaft ist sehr, sehr, sehr vielfältig. So. Der Punkt ist aber, die meisten chinesischen OEMs haben sich auf zwei Dinge eingeschossen. Das ist einmal BEV und das ist einmal E-Rex. Wobei der BEV wahrscheinlich der größere Anteil ist. Ne? Weil, klar, im klassischen ICE haben deutsche Hersteller gewisse Wettbewerbsvorteile. Wozu in dem Bereich konkurrieren? Dann lieber auf BEV-EVs umswitchen. Ja. Heißt aber gleichzeitig auch, wenn der Markt Vielfältigkeit zulässt, warum nicht auch vielfältig bleiben, richtig? Es wird immer den Kunden geben, wie ich schon vorhin gesagt habe, der IC möchte, der wahrscheinlich keine große Änderung im Fahrzeugexterieur möchte, also kann ich auch diesen Kunden befriedigen, ja, oder bedienen mithilfe meines Portfolios. Aber man sollte sich klar sein, auch wenn es keine Verbote gibt, und es nur operative Methoden gibt, um BEV zu pushen, EV zu pushen, es ist so, dass der große Anteil der lokalen Spieler, auch das lokale Portfolio plus der Kunde, sich auf den EV bzw. insbesondere den BEV eingeschossen hat. Und das wird wahrscheinlich der dominierende Faktor bleiben für die nächsten Jahre. Alles andere werden Marktanteile haben, aber eher gering.
Okay, super. Danke, Willi. Hat mir Spaß gemacht. Wer sich noch mehr einlesen möchte über den chinesischen Automarkt oder auch generell über Automotive-Themen, der kann gern auf unseren Blog Baris.com gehen. Da gibt es viele spannende Insights rund um die Branche. Und vielen Dank fürs Zuhören.